Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Levent Aktoprak. Guten Morgen. Und das sind die Themen für heute. Die Erwartungen sind groß. Heute trifft sich zum fünften und letzten Mal in Frankfurt am Main die Synodalversammlung und dort will man bis Samstag den Reformprozess Synodaler Weg abschließen. Abschied von einer moralischen Instanz. Eine Missbrauchsstudie attestiert dem früheren Mainzer Bischof Karl Lehmann Versagen. Gestern distanzierte sich der amtierende Bischof Peter Kohlgraf von seinem Vorgänger. Und Kleinkredite für Arme mit Mikrokrediten, die Armut in den Entwicklungsländern bekämpfen, das war das erklärte Ziel. Die Idee stammte von dem bengalischen Wirtschaftswissenschaftler und Nobelpreisträger Muhammad Yunus. Doch in den letzten Jahren steht die Mikrofinanzierung in der Kritik. Heute kommen in Frankfurt am Main 230 römisch-katholische Synodale zusammen. Darunter sind Bischöfe, Priester und Laien. Man will den 2019 begonnenen synodalen Weg zu Ende bringen. Reformen stehen zur Debatte. Die Synodalversammlung geht bis Samstag und man will über 10 Papiere beraten und final abstimmen. Zentrale Themen sind die katholische Sexualmoral, die priesterliche Lebensform, Macht- und Gewaltenteilung sowie die Rolle von Frauen in der Kirche. Es gibt reichlich Konflikte innerhalb der deutschen Bischöfe und mit dem Vatikan. Ein Bericht von Lothar Bauerochse.
Es wird spannend in Frankfurt. Die Nervosität der Verantwortlichen ist schon jetzt mit Händen zu greifen.
Es ist eine ernstzunehmende, kritische Situation,
sagt Georg Betzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz.
Und in der Tat ist die Dynamik der fünften Versammlung im Voraus nicht absolut berechenbar.
So formuliert Irmestetter Karp die Sorge, dass es womöglich zum Eklat kommen könnte, wenn wichtige Reformvorhaben nicht die nötige Mehrheit finden. Irmestetter Karp ist Präsidentin des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken. Sie und Georg Betzing sind gemeinsam die Präsidenten des synodalen Weges. Vor allem der Vatikan hat mit eskalierenden Warnungen, Einsprüchen und Verboten den Druck auf die Versammlung erhöht. Im November konnten die deutschen Bischöfe bei einem offiziellen Besuch in Rom den Vorschlag noch abwehren, den synodalen Weg ganz auszusetzen. Jetzt tobt der Streit um die Frage, wie es nach dieser Versammlung weitergehen soll. Geplant und schon beschlossen war, dass nach dem synodalen Weg ein sogenannter synodaler Rat die Mitwirkung von Laien auf Dauer sichern soll. Das aber haben 3 Kardinäle aus dem Vatikan Ende Januar in einem Brief förmlich verboten. Mit dem Segen des Papstes und zum Entsetzen des Bischofskonferenzvorsitzenden Betzing. Der sieht in Rom ein großes Missverständnis, auch weil die Mächtigen im Vatikan bislang ein direktes Gespräch über die Ziele des synodalen Weges verweigern.
Für Rom bedeutet das, was synodaler Rat bezeichnet, sozusagen eine Relativierung oder Aushebelung des bischöflichen Rechtes, Beschlüsse und Entscheidungen für seine Diözese zu treffen. Das entspricht aber nicht dem, worauf wir zugehen. Wir gehen zu auf eine größere Transparenz, auf eine größere Beteiligung von allen Gliedern der Kirche in Delegationen an Beratung und Entscheidung. Das ist so. Aber das setzt die Entscheidungsvollmacht der Bischöfe nicht außer Kraft oder relativiert sie.
Auch für die Dogmatikprofessorin Julia Knob aus Erfurt zielt das Verbot aus dem Vatikan auf ein Phantom. Der synodale Rat beabsichtige gar nicht, Regelungen des Kirchenrechts auszuhebeln. Insofern gäbe es gar nichts zu verbieten, sagt Knob. Die Delegierte ist beim synodalen Weg.
Dieses Schreiben hat jetzt ja als gewichtigste lehrmäßige Sorge die Stellung des Bischofs, also die Machtfrage. Da wird im Grunde gesagt, das Allerwichtigste ist der Erhalt eines Machtsystems, nicht die Frage der Gleichberechtigung der Geschlechter, nicht die Frage der Tabuisierung und Diskriminierung von Sexualität und Homosexualität, nicht Klerikalismus und schon gar nicht Missbrauch als systemisches Problem.
Über all diese Themen werden die Delegierten des synodalen Weges ab heute bis Samstag diskutieren. Einer der konkreten Handlungstexte plädiert zum Beispiel für die Einführung von Segensfeiern für Paare, die sich lieben, also für gleichgeschlechtliche Partner, für geschieden Wiederverheiratete oder für Paare, die zusammenleben wollen, ohne kirchlich zu heiraten. Ein anderer Text fordert die Anerkennung und Wertschätzung von geschlechtlicher Vielfalt, also von inter- und transgeschlechtlichen Menschen. Die bisherige katholische Lehrmeinung befördere Ausgrenzung, Gewalt und Verfolgung und müsse überwunden werden. Und schließlich geht es um die Zulassung von Frauen zu allen Weiheämtern der Kirche. Eine Forderung, die sich an den Vatikan und an den Papst richtet. Aus Rom aber kamen in den vergangenen Monaten nur ablehnende Signale. Selbst Papst Franziskus nannte den synodalen Weg in Deutschland eine ideologische Veranstaltung von Eliten. Theologieprofessorin Julia Knob sieht einen offenen Machtkampf um gegensätzliche Kirchenbilder.
Es gibt Kräfte in der Kirche, vor allem an der römischen Spitze, die um jeden Preis ein strikt hierarchisches, ein absolutistisches Machtsystem behalten wollen und dafür kämpfen.
Die römischen Stimmen haben aber ihre Wirkung nicht verfehlt. Unter den deutschen Bischöfen wächst offenbar die Zahl derjenigen, die den Konflikt scheuen. Sie wollen deshalb auf Zeit spielen, plädieren dafür erstmal eine Arbeitsgruppe einzurichten oder versuchen, Forderungen abzuschwächen. Die Frage ist, wie die Laien darauf reagieren werden, ob sie das Spiel mitspielen, damit überhaupt noch etwas übrig bleibt von den vielen Papieren, oder ob am Ende unversöhnliche Fronten aufeinanderprallen. Denn viele Katholikinnen und Katholiken wollten längst eine andere Kirche, ist Julia Knob überzeugt.
Ich glaube, die Wirklichkeit ist viel weiter. Da sind wir längst in einem Paradigmenwechsel, der eben solche Autoritätsverhältnisse nicht mehr akzeptiert und nicht mehr praktiziert.
Der Bischofskonferenzvorsitzende Betzing weiß, dass die Zeit abläuft.
Wir müssen Zeichen setzen, dass wir uns verändern. Sonst glauben uns die Menschen nicht mehr und laufen reihenweise weg.
Ein Beitrag von Lothar Bauerochse. Am vergangenen Freitag stellte der Rechtsanwalt Ulrich Weber seine Missbrauchstudie für das Bistum Mainz vor. Mehr als 1100 Seiten Umfang hat sie. Das Medieninteresse richtete sich vor allem auf Karl Lehmann, der war 33 Jahre Bischof von Mainz, zudem Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Ihm stellten die Gutachter ein vernichtendes Zeugnis aus. Gestern hat nun Lehmanns Nachfolger, der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf, zu den Ergebnissen Stellung genommen. Meine Kollegin Christiane Florin kennt das Gutachten und hat die Pressekonferenz digital verfolgt. Frau Florin, was sind für Sie die wichtigsten Erkenntnisse Kardinal Lehmann betreffend?
Zum einen ist es die nun dokumentierte Unfähigkeit, ja auch der Unwille Lehmanns, sich damit auseinanderzusetzen, was Missbrauch für die betroffenen Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen bedeutet, und zwar über die gesamte Amtszeit hinweg. Er hat mit nur sehr wenigen Betroffenen gesprochen in 33 Jahren. Die Studie zeigt, dass er immer informiert war über die Beschuldigungen und über die Taten, aber dass er sich nicht bemüht hat, aufzuklären, für die Opfer Gerechtigkeit herzustellen und die Täter zu bestrafen. Und das, obwohl Kardinal Lehmann über Jahrzehnte in der Bundesrepublik als moralische Instanz galt, auch über die römisch-katholische Kirche weit hinaus. Innerkirchlich galt er als jemand, der inmitten der strengen katholischen Moral etwas Menschlichkeit walten ließ, aber Missbrauchsbetroffene haben von dieser Menschlichkeit nichts bemerkt. Da war er eiskalt. Und das ist das eine. Und das andere ist aber auch, er hat, man kann das gar nicht anders sagen, dreist öffentlich gelogen. Er hat von Einzelfällen gesprochen, obwohl er nachweislich wusste, dass es keine Einzelfälle waren. Er hat die Leitlinien der Deutschen Bischofskonferenz zum Umgang mit Missbrauch von 2002 gegenüber den Medien hochgehalten, hat sie aber selber nicht angewendet.
Überrascht Sie dieses Bild, das die Studie von ihm zeichnet?
Ich könnte jetzt sagen, nein, mich überrascht nach so vielen Jahren Befassung mit dem Thema Missbrauch eigentlich nichts mehr, schon gar kein lügender Bischof oder kein lügender Kardinal. Es gab hier im Deutschlandfunk ein legendäres Interview mit dem früheren Erzbischof von Köln, mit Kardinal Meißner. Da hat er behauptet, er habe von den Missbrauchsfällen 2010 nichts geahnt. Er sagt das sogar zweimal, nichts geahnt, nichts geahnt. Und er sagt das mit einer solchen Überzeugungskraft, dass sie als unbedarfte Zuhörerin denken, der sagt die Wahrheit. Ja, und jetzt wird eben ein so als liberal geltender Kardinal der Lüge überführt. Lehmann war ja Kirchenvater kirchenpolitisch ein Gegenspieler von Meißner. Er hat zum Beispiel 2002 gegenüber dem Spiegel gesagt, er kenne nur 3 oder 4 Missbrauchsfälle in seinem Bistum. Die Studie weist aber mindestens 45 Beschuldigte zu diesem Zeitpunkt nach. Und bei aller Erfahrung überrascht mich dann doch die Coolness, die Selbstverständlichkeit, mit der einer, der sich ja qua Amt der Wahrheit verpflichtet fühlen müsste, vor einem Millionenpublikum lügt, ja sagt, wo Nein richtig wäre oder umgekehrt. Die Studie zeigt auch, das betrifft dann unseren Beruf, dass Lehmann sehr auf sein öffentliches Bild bedacht war, dass er, auch wenn die Kirche schlechte Presse hatte, die katholische Kirche, dass er als freundlich und zugewandt dastehen wollte. Das hat ja auch funktioniert. Bis jetzt für viele, nicht nur Katholikinnen und Katholiken, ist in der vergangenen Woche auch ein Idol entzaubert worden. Insofern ist dieses Gutachten nochmal eine Lektion auch an uns von den Medien, sich nicht von Lächeln, Freundlichkeit oder gar verbaler Reformbereitschaft täuschen zu lassen.
Gestern hat Lehmanns Nachfolger Peter Kohlgraf ausführlich über die Studie gesprochen. Hat er sich auch zu seinem Vorgänger geäußert?
Ja, das hat er. Es hat aber ein bisschen gedauert. Denn zunächst einmal hat er allgemein gesprochen vom System, vom Auseinanderfallen von Botschaft und Lebensweise. Wir hören mal rein.
Nach der Lektüre ist mir zunächst eines besonders wichtig. Ich will heute eine andere Kirche gestalten. Und diesen Wunsch nehme ich bei vielen Gläubigen ebenfalls wahr. Es gibt ein systemisches Versagen.
Aber dann fiel der Name Lehmann eben doch. Peter Kohlgraf sagte:
Kardinal Hermann Volk erfreut sich immer noch großer Beliebtheit, noch mehr Kardinal Karl Lehmann. Menschen sprechen von ihm als moralische Lichtgestalt und erfahren jetzt wie ich, dass es auch eine andere Seite seiner Amtsführung gab, besonders im Hinblick auf den Umgang mit vom Missbrauch Betroffenen. Kardinal Lehmann hat mich zum Bischof geweiht. Das war für mich eine Auszeichnung und ein Ausdruck der Kontinuität zwischen ihm und mir. Ich habe Berichte in der Studie gelesen, die diesen Gedanken für mich jetzt schwierig machen.
Also er verdankt ihm, seinem Vorgänger, auch persönlich etwas. Er spricht von einer schwierigen Kontinuität und nennt die Weihe, die ja nun für Priester was ganz Besonderes ist. Und er hat einen Kulturwandel in seinem Bistum angekündigt.
Mhm. Gelingt dieser Kulturwandel? Was sagen Sie?
Ich glaube, noch nicht. Die Studie attestiert zwar, dass sich nach Lehmann etwas verändert hat. Wenn Sie dann aber in die Details gehen, dann können Sie da auch lesen, dass Betroffene zurückgemeldet haben, dass zum Beispiel die Gespräche mit den Ansprechpersonen des Bistums in Sachen Missbrauch sehr schwierig waren, dass die Kommunikation stockte oder ganz unterbrochen wurde, dass Ansprechpersonen auch in jüngerer Zeit nicht angemessen reagiert haben und dass immer noch eher die Logik des Apparats gilt, dass es an Sensibilität fehlt, auch was Retraumatisierung anbetrifft. Und es kam auch gestern in der Pressekonferenz zum Ausdruck, als sich ein Betroffener gemeldet hat. Der hat zwar die Studie sehr gelobt, aber er hat auch zugleich gesagt, dass es doch nicht sein kann, dass er immer noch Vertretern der Institution der Täter gegenüber sitzt, dass das immer noch sein Gegenüber ist. Und ich glaube, nach so vielen Jahren, in denen nun von Perspektivwechsel in den Bistümern geredet wird, dürfte sowas eigentlich nicht sein.
Sie sprachen vorhin von einer Lektion für die Medien, was Lehmann anbetrifft. Was bedeutet das jetzt? Wie glaubwürdig ist diese Rede von der anderen Kirche, die wir vorhin gehört haben?
Bisher lag die Lüge sofort griffbereit und es gab keine Hemmung, dazu zu greifen, die Lüge einzusetzen. Es ist jetzt schwer zu sagen, ob sich diese Haltung ganz grundlegend geändert hat. Aber die andere Kirche, von der Kohlgraf spricht, die verweist auf den Anfang unserer Sendung, ne, auf den synodalen Weg. Das ist jetzt sozusagen der Notausgang für die Bischöfe, die jetzt im Amt sind und die von systemischen Problemen sprechen, dass der synodale Weg diese systemischen Probleme behebt. Ich denke, Bischof Kohlgraf hat vordergründig vieles richtig gemacht. Er hat ein umfangreiches Gutachten vorgelegt, über 1000 Seiten. Es gibt ja fast so eine Art Längenwettbewerb jetzt. Und gestern bei der Pressekonferenz war außer ihm auch nicht nur der Generalvikar Herr Benz dabei, sondern auch eine Frau, also es saßen nicht nur Männer da. Aber interessant fand ich, als er und der Generalvikar nach ihrer Mitwisserschaft gefragt wurden. Man muss sich ja klar machen, wer heute Bischof ist und heute Generalvikar ist, der ist seit vielen Jahrzehnten in diesem System. Er ist nicht durch Widerspruch aufgefallen, sonst wäre er nicht in diese Position gekommen. Also den Vorgänger zu belasten und sich als Lichtgestalt darzustellen, das kann ja nicht funktionieren, das ist nicht glaubwürdig. Und Kohlgraf und Benz haben auf die entsprechenden Fragen wortreich, auch ein bisschen selbstkritisch geantwortet, aber im Kern dann doch ausweichend. Es ist nicht glaubwürdig, sich jetzt so ganz erschrocken zu zeigen von dem, was in Gutachten und Studien steht. Denn das System, das kennen Sie ja schon seit Jahrzehnten.
Kardinal Karl Lehmann ist keine Lichtgestalt mehr. Meine Kollegin Christiane Florin hat erklärt, was das für das Bistum Mainz und die katholische Kirche bedeutet. Das Gespräch mit ihr haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Vor 40 Jahren gründete der bengalische Wirtschaftswissenschaftler Muhammad Yunus die Grameen Bank, die sich auf Mikrofinanzierungen spezialisierte. Er wollte somit den ärmeren Menschen in den Entwicklungsländern Kleinkredite ermöglichen, damit sie finanziell auf die Beine kommen und einen bescheidenen Wohlstand erlangen. Yunus erhielt dafür zahlreiche Ehrungen und Auszeichnungen, unter anderem auch 2006 den Friedensnobelpreis. Doch in den letzten Jahren kam Kritik auf, auch von Menschenrechtlern. Mikrofinanzverleiher würden Wucherzinsen verlangen und so die Kreditnehmer noch mehr in Armut treiben bis in den Suizid, wie etwa in Kambodscha. Ist die Kritik berechtigt oder kann man weiterhin sein Geld guten Gewissens in Mikrofinanzfonds anlegen? Thomas Glatt berichtet.
Frank Bliss vom Institut für Ethnologie an der Universität Hamburg untersucht mit Förderung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung BMZ Möglichkeiten und Grenzen der Entwicklungszusammenarbeit. Zuletzt war er dafür in Kambodscha. Wenn es um die Kreditvergabe gehe, verhielten sich die Banken ähnlich wie in Deutschland, sagt er.
Also ich glaube, die Leute in Kambodscha haben es ziemlich ähnlich schwer an einen Kredit zu kommen, wenn sie keine Rücklagen haben oder keine anderen Wertgegenstände, die als Sicherheit eine Rolle spielen können.
Bliss hat in Kambodscha gut 1400 Haushalte befragt. Anders als in Deutschland gäbe es in Kambodscha aber mehr Kleinstlandbesitzer. Der Wert des Landes habe sich dort in den letzten 5 Jahren vervielfacht.
Und wenn Sie selbst in einem Dorf, was mehrere Kilometer von der nächsten asphaltierten Straße entfernt liegt, 500 Quadratmeter Boden haben, dann sind das schon ein paar tausend Dollar, die das wert ist. Und da brauchen Sie nur eine Hütte drauf haben und kein Einkommen, dann können Sie bereits einen Kredit bekommen.
Mikrofinanzkredite von im Schnitt 5.000 Dollar, verliehen zu 18% Zinsen mit Gebühren bis zu 20%. Das hört sich viel an. Doch in Kambodscha seien, anders als in Deutschland, auch die Sparzinsen relativ hoch, bei immerhin 6 bis 7,5%.
Also wenn wir jetzt 3% oder 2% maximal kriegen in Deutschland und die Banken nehmen ganz flott 11% Überziehungskredite, auch 12%, ne, dann ist das in Kambodscha eigentlich noch fast sozialer im Vergleich.
Kein Wunder, Mikrofinanzkredite sind in Kambodscha beliebt. Rund 2/3 der Haushalte haben dort Mikrokredite aufgenommen. Aber es gäbe auch Schattenseiten.
Die Kredite werden sozusagen im persönlichen Betreuungsverhältnis gemanagt. Haben Sie praktisch täglich irgendwelche Vertreter einer Mikrofinanzinstitution im Dorf? Und was ja leider ein Problem ist, die klopfen dann auch an den anderen Türen an und fragen, braucht ihr nicht einen Kredit? Und wenn sie wenige Sicherheiten haben und trotzdem einen Kredit haben wollen, kriegen sie den in Grundgrößen von, sagen wir mal, bis zu 1000 Dollar auch relativ einfach. Die wissen nämlich, die Leute zahlen zurück, das ist in Kambodscha eine Ehrenpflicht. Die Außendienstmitarbeiter der Finanzinstitutionen, die kümmern sich im fast wöchentlichen Rhythmus drum, dass der Kredit zurückgezahlt wird. Man versucht auch den Dorfchef anzusprechen, der und der hat nicht zurückgezahlt, macht doch da ein bisschen Druck bitte.
Nun aber tauchten Presseberichte auf, dass es gerade in Kambodscha einen regelrechten Missbrauch von Mikrofinanzkrediten gebe. Die Menschen würden ihre Kredite nicht mehr bedienen können, verlören Haus, Hab und Gut, sie würden gar in den Selbstmord getrieben. Kann man sein Geld also noch guten Gewissens in Mikrofinanzfonds investieren? 1975 wurde Oikokredit auf Initiative des Ökumenischen Rates der Kirchen mit dem Ziel der Entwicklungsförderung gegründet. Tess Pilapil ist als Oikokredit Regionaldirektorin für Kambodscha zuständig.
We've been very selective in choosing our partners. Wir sind sehr wählerisch in der Auswahl unserer Partner. In Kambodscha gibt es 84 Finanzinstitute. Wir arbeiten nur mit 9 zusammen. Sie müssen unseren strengen Kriterien entsprechen. Sie müssen eine Nulltoleranz gegen den Missbrauch von Kunden garantieren.
Kambodscha mit seinen gut 14 Millionen Einwohnern sei ein umkämpfter Markt. Daher müsse man bei ethisch korrekten Geldanlagen umso mehr darauf achten, dass die Kunden gut beraten werden und die Kalkulation plausibel sei.
Wir haben eine Matrix, die auf 26 Fragen fußt. Wie erreichen die Kredite zum Beispiel arme Frauen? Es ist eine Frage der Führung des Finanzinstituts. Welche Beschwerde- oder Klagemöglichkeiten gibt es? Gehört die Bank nur einem oder ist sie eher genossenschaftlich organisiert? Geht es um Nachhaltigkeit und echte Hilfe oder nur um Gewinnmaximierung und aggressives Wachstum der Bank? So haben wir eine gute Einschätzung des Nutzens der Kredite.
Die negativen Berichterstattungen stimmten aber auch in der Euko-Kreditzentrale im niederländischen Amersfoort nachdenklich. Die Formel jeder Mikrofinanzkredit sei ein guter Mikrofinanzkredit gelte schon lange nicht mehr. Ging Ledesma ist Direktorin für Strategie und Nachhaltigkeit bei Euko-Kredit.
In den früheren Jahren waren die Medien voll von Berichten, dass Mikrofinanz wie ein Engel sei. Es war das Wunder, auf das die Welt gewartet hatte. Leider ist es weder der Teufel noch ein Engel. Es ist einfach ein Werkzeug, das das Potenzial hat, gut oder schlecht zu sein. Wir haben schon 2009 eine Untersuchung dazu veröffentlicht. Die Flitterwochen sind vorbei. Jeder denkt, Mikrofinanz ist wie ein Engel oder ein Wunder. Das ist vorbei. Wir müssen jetzt vorsichtig sein mit neuen Stakeholders.
Dieser Einschätzung kann auch Fondsmanagerin Edda Schröder folgen. Sie betreut unter anderem die Mikrofinanzfonds der katholischen Pax Bank, eben auch für Kambodscha.
82% der Befragten zum Beispiel ist zufrieden mit den Darlehen und mit den Konditionen, die die Menschen haben. 95%, die haben die Kredite positiv bewertet, auch ökonomisch, dass es mit den Leuten besser geht. Es gibt immer schwarze Schafe, das muss man einfach so sehen. Es gibt schwarze Schafe bei den Kreditberatern. Es gibt auch schwarze Schafe bei den Kunden, die falsche Angaben machen, damit sie überhaupt ein Darlehen bekommen. Also es gibt beide Seiten. Aber ich finde es halt schade, dass so ein Konzept dann immer pauschal abgewertet wird. Letztendlich ist es ja nichts anderes, was wir hatten vor 150 Jahren mit unseren genossenschaftlichen Banken.
So sieht das auch Ethnologe Frank Bliss. Er widerspricht der Darstellung, es gebe ein großes Überschuldungsproblem und massenhafte Suizide.
Dass sehr viele Probleme mit der Rückzahlung haben, aber am Ende nur etwa 1,2% pro Jahr dazu getrieben werden, eigenes Land zu verkaufen.
Bei derzeit 18-20% Zinsen. Was wäre für arme Menschen die Alternative zu den Mikrofinanzkrediten?
Was wir jetzt als horrende Zinsen sehen, das ist im Weltvergleich und gerade auch im Vergleich mit sehr viel frequentierten privaten Geldverleihern fast eine Nettigkeit gegenüber den Kunden. Sowohl in Kambodscha, in Benin, in anderen Ländern, wo wir gerade forschen und arbeiten.
Zudem ohne Mikrofinanzkredite würde es wesentlich mehr Hunger in der Welt geben, sagt der Experte für Entwicklungspolitik.
Ohne Mikrofinanzierung können Menschen, die, sagen wir mal, Landwirtschaft betreiben, häufig ihre Ernte nicht vorfinanzieren, also ihre landwirtschaftlichen Anbauaktivitäten in der jeweils folgenden Saison. So dass sie praktisch alles, was sie an Saatgut brauchen und an Düngemitteln und vielleicht an zusätzlicher Arbeitskraft auf Pump erstmal bezahlen.
Also unter dem Strich, nicht jeder Mikrofinanzfonds ist automatisch ein guter Mikrofinanzfonds. Aber wer sein Geld mit gutem Gewissen anlegen will, um die Armut in der Welt zu bekämpfen, liege mit Mikrofinanzinvestitionen grundsätzlich weiterhin richtig, meint Entwicklungsexperte Frank Bliss.
Ein Fonds, der sagen kann, was die tatsächlichen Zielgruppen sind. Und solche Fonds, die sagen können, wir wissen also und verfolgen das, was unsere Partner dort machen. Die geben uns Zahlen über den Anteil von Frauen, über den Anteil der Einkommensgruppen, über die Gewerbe, die damit gefördert werden, über die Rückzahlungsprobleme oder eben Nichtprobleme. Dann würde ich sagen, das ist ein toller Fonds.
Ein Beitrag von Thomas Klatt. Und das war's für heute von den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktoprak.